Also, Salomo hat den Tempel fertig gebaut, er hat den Tempel eingeweiht, er hat dafür gebetet, Gott hat das Gebet bestätigt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz banalen Kapitel. Also es wirkt banal, aber also Gott hat nichts ohne Grund in die Bibel reingepackt. Und wir werden gleich mal erkennen, dass da doch noch einiges drin steckt. Also, 2. Chronik, Kapitel 8. Und nach 20 Jahren, in denen Salomo des Herrn Haus und sein Haus gebaut hatte, er hatte auch die Städte, die Hiram Salomo gegeben hatte, ausgebaut und ließ die Israeliten darin wohnen, da erzog Salomo gegen Hamazoba und eroberte es. Also da stecken erstmal lauter Informationen drin. 20 Jahre hat er gebraucht für sein Haus. Beziehungsweise 7 Jahre für den Tempel und 13 Jahre für sein Haus. Als ich jünger war, habe ich erstmal gedacht, das ist jetzt ja dreist. Da baut er länger an seinem Haus als an Gottes Haus. Irgendwann ist mir gekommen, ja, Moment mal, bei seinem eigenen Haus, da hat er nicht all die Materialien schon vorher gehabt. David hat so viel schon vorgeplant, dass Salomo für den Tempelbau nur 7 Jahre gebraucht hat. Für sein eigenes Haus hat er alles selber beschaffen müssen. Das heißt, es ist dann in Ordnung, dass er länger gebraucht hat. Also es war nicht, dass er gesagt hat, so, Gottes Haus ist fertig, jetzt mache ich meins noch besser, sondern es war einfach nur, okay, jetzt ist das noch dran. Aber er hat sich dran gehalten, erst das Haus Gottes und dann mein eigenes Haus. Es kommt nämlich später, wo der zweite Tempel gebaut werden soll. Die Israeliten kommen wieder, fangen an, den Tempel zu bauen und dann wird es ihnen verwehrt. Das könnt ihr im Esra-Buch nachlesen. Warum? Und nach einiger Zeit treten Haggai und Zacharja auf. Und besonders Haggai redet den Leuten ins Gewissen: Leute, ihr könnt nicht einfach das Haus Gottes brach liegen lassen und euch selber getäfelte Häuser bauen. Also das haben die deswegen gemacht, weil sie das Haus nicht aufbauen konnten. Aber in dem Fall war es dann, sagt Gott irgendwann: Hallo Leute, also ich verstehe ja, dass ihr erstmal ein bisschen noch abbrecht, aber andererseits, ich habe euch das geboten. Da ist das sogar völlig egal, ob das ein König da unten in Persien, ob der das gutheißt oder nicht, ihr macht. Die haben sich trotzdem dann noch abgesichert, aber auf alle Fälle sagt Gott: Weil ihr das Haus nicht baut, euch nicht um mein Haus kümmert, darum liegen eure Häuser auch brach. Darum bringt ihr keine ordentliche Ernte ein. Kümmert euch zuerst um mein Haus und dann kommt der Rest auch. Lässt sich zusammenfassen in dem, was Jesus in Matthäus 6,33 sagt: Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Also, Salomo hat eben sein Haus gebaut und das Haus Gottes. Er hatte auch die Städte, die Hiram Salomo gegeben hatte, ausgebaut. Die haben quasi ein bisschen getauscht. Einfach als Ausgleich dafür, dass Salomo von Hiram was bekommen hat, haben die quasi ein bisschen hin und her geschoben. Und jetzt hat Israel noch etwas Land vom Libanon bekommen. Und der Libanon hat ein bisschen Land von Israel bekommen, wobei der Hiram schon gesagt hat: Moment mal, was du mir für Städte gegeben hast, die sind ja gar nicht so toll. Also das kann man dann in 1. König nachlesen. Auf alle Fälle, das hat Salomo jetzt alles gemacht. Und jetzt zieht er gegen Hamat-Zoba. Liegt ganz im Norden. David war ein Krieger. Und deswegen hat er den Tempel nicht bauen dürfen. Salomo war bis zu dem Zeitpunkt noch kein Krieger. Und jetzt zieht er doch noch in den Krieg, weil Gott unter seiner Herrschaft das Reich noch ausbaut. Unter seiner Herrschaft baut Gott die Grenzen Israels aus und es hat die größte Ausbreitung, die es jemals gehabt hat. Das heißt nicht unbedingt, dass es alles offiziell also Land von Israel war, sondern dass es halt tributpflichtige Städte waren und alles Mögliche. Und das macht Salomo jetzt. Und erobert die Länder und schafft damit Israel auch nochmal etwas mehr Frieden. Denn diese Grenzstreifen, die quasi jetzt stattfinden, die müssen ja erstmal erobert werden. Und solange die nicht erobert sind, haben die im Hauptgebiet auch Ruhe. Und das ist dann manchmal bei der Gemeinde so, wo wir uns nur auf einen frommen Kern begrenzen, wirklich so von wegen nur die ganz frommen und alles, und nicht mehr die Speckgürtel da drum herum sehen. Da kann das auch sehr gefährlich werden. Weil nämlich dann nur noch diese kleine Gruppe, und wenn da jemand angegriffen wird, oder man sich untereinander angreift und jemand geht, dann ist es wesentlich schlimmer, als wenn so eine Gemeinde gewissermaßen Kreise hat. Also schon irgendwie alles zugehörig zur Gemeinde. Und es ist auch wichtig, dass man die Beziehung zu Jesus hat. Aber an manchen Punkten ist es wirklich gut, wenn man Kreise hat, drumherum um die Gemeinde, dass man einfach sagen kann, okay, da kennen wir noch jemanden, da kennen wir noch jemanden, da kennen wir noch jemanden. Und so haben die Leute dann auch Zugang zur Gemeinde, wenigstens Kontakt dahin. Also zum Beispiel eben der Herr Lier, der uns das Haus vermietet, der hat einen gewissen Kontakt zur Gemeinde. Bisher ist er noch nicht hierher gekommen, soweit ich weiß, aber er ist schon mal im Speckgürtel. Und wer weiß, ob es nicht irgendwann kommt, dass er auch hierher kommt. Keine Ahnung. Sind wir in Vers 4? Er baute Tadmor in der Wüste aus und alle Kornspeicher, die er in Hamat angelegt hatte. Auch das obere und untere Beth Horon, dass sie feste Städte wurden mit Mauern, Toren und Riegeln. Was macht Salomo jetzt? Jetzt baut er aus. Salomo ist ja ein Bild für Jesus. Also er ist ein Davidssohn und Jesus ist der ultimative Davidssohn. Und Salomo baut jetzt aus, er befestigt. Und das ist das, was uns als Gemeinde mitunter häufiger entfleucht, wenn es der Gemeinde gut geht, dass wir uns auferbauen lassen. Auferbauen, das geht durch verschiedene Sachen. Zum Beispiel sagt Paulus in Kolosser 3, das schlage ich mir einmal schnell auf, weil es dann einfacher ist, das zu zitieren. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das Wort ermahnen ist verwandt mit dem griechischen Wort für den Heiligen Geist, kann auch trösten heißen, es kann auch auferbauen heißen. Also wir sollen einander auferbauen. Und in 1. Korinther 12, das ist mir jetzt ein bisschen zu lang, das alles durchzulesen, erzählt Paulus auch davon, dass gerade prophetische Rede und auch Zungenrede auferbauend ist. Prophetische Rede auf alle Fälle für alle, Zungenrede nur für den Einzelnen, es sei denn, man kann es auslegen, dann ist wieder für alle. Und es ist auch auferbauend durch das Wort. Dass wir das Wort nehmen und dass wir das Wort als unseren Schutz nehmen. Schutz durch Gottes Gnade. Da ist die Bibel, also das ist das Hebräische wieder so ein wunderbares Bild. Gnade kommt nämlich von dem gleichen Wort wie das Wort Lager. Und ein Lager hat man immer aufgebaut, dass man irgendwie einen Schutzwall drumherum gebaut hat. Da, wo Gottes Schutz darum herum ist, da ist Gnade. Da kann das Volk wirklich vorankommen. Da kann das Volk wachsen und gedeihen. Und das macht Salomo jetzt hier. Er baut Tadmor in der Wüste aus. Mitten in der Wüste baut er eine Stadt. Sind wir auch manchmal. Mitten in der Wüste die Stadt, die Oase, wo andere Leute auftanken können. Und Jesus baut uns dafür aus. Zum Beispiel mit dem Wort Gottes. Mit Liedern. Also Lieder sind tatsächlich wichtig. Darum sagt Paulus das auch. Lieder bleiben mitunter noch besser drin stecken im Kopf als Bibelverse. Wenn man jetzt einen Bibelvers mit einem Lied zusammen hat, ist es noch praktischer. Aber das kommt sogar an einer ganz wichtigen Stelle vor im Alten Testament, nämlich 5. Mose 31. Da sagt Gott zu Mose, du schreibst den Israeliten jetzt ein Lied. Du hast 29 Kapitel lang geredet. Und lieber Mose, sie werden alles vergessen. Darum schreibst du jetzt ein Lied. Das ist jetzt ein Kapitel nur lang. Das singen sie jetzt jede Woche. Also, ob das, also so hat es nicht gesagt, aber die singen es tatsächlich jede Woche im Sabbat im Gottesdienst. Das Lied des Mose, 5. Mose 32. Um sich auch nochmal daran zu erinnern, was ihnen alles entgangen ist. Das Lied ist bis heute da. Also ich meine, der Rest vom Text auch, aber das Lied singen sie tatsächlich. Lieder haben eine Möglichkeit, dass man Botschaften besser verbreitet. Und darum sollen wir auch singen. Kurzer Werbeblock, darum geht es am Sonntag in der Predigt. Auferbauen. Und alle Städte, die er in Hamat angelegt hatte, stattete er mit Kornspeichern aus. Kornspeicher, also Getreide ist zum einen wichtig, dass man Mehl macht, dass man Brot hat. Brot ist ein Bild für Jesus. Man könnte auch sagen, Jesus ist das ultimative Bild für Brot. Aber auf alle Fälle, das Brot, unser tägliches Brot, gib uns heute, damit meint Jesus nicht nur, dass wir am Leib versorgt sind, sondern auch für die Seele und den Geist versorgt sind. Dass wir tatsächlich unsere tägliche Ration an Gottes Wort haben. Und manchmal reicht dazu ein Wort aus der Bibel. Das muss kein Text sein. Manchmal ist eine ganze Geschichte gut. Manchmal reicht ein Vers, manchmal reicht ein einziges Wort. Dass man liest und das einen anspringt. Und je nachdem, wie tief man dann gehen kann, also bei mir geht es ja tatsächlich, dass ich noch gucken kann, was heißt es jetzt im Griechischen, im Aramäischen, im Hebräischen und so weiter. Aber selbst wenn man es nicht weiß, springt einen dieses Wort manchmal an und das darf man dann den ganzen Tag durchkauen. Das ist das Hebräische Meditieren, ein Wort, etwas durchkauen, wie eine Kuh wiederkäut. Alternativ ist, dass man es vor sich her murmelt. Aber das ist auch im Mund bewegen. Und weil man sich sagt, ja, das kann ich doch nicht den ganzen Tag, was machen wir sonst den ganzen Tag? Oh, jetzt muss ich dies machen, oh, jetzt muss ich das machen, Selbstgespräche und alles. Warum nicht Selbstgespräche führen, indem man sich Gottes Wort vorsagt? Oder wie es im Psalm 42 heißt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Da spricht Asaf mit sich selbst. Oder dann auch, lobe den Herrn, meine Seele. Das ist von David jetzt Psalm 103. Auch wieder, meine Seele, spricht er sich selber an. Also, Selbstgespräche sind nicht unbedingt verkehrt. Und warum nicht die Selbstgespräche mit Gottes Wort füllen? Und dann, Kornspeicher sind nicht nur wichtig dafür, dass man was zum Essen hat in Hungersnot, sondern auch, dass man schon in Hungerszeiten aussäen kann. Das ist richtiges Vertrauen. Aber Montag eine getroffen und da kam ich unter anderem auch darauf, auf eine Predigt, die ich woanders gehört habe. Der hatte dann drei Bilder, einen Bergsteiger, einen Seiltänzer und einen Bauern und hat gefragt, wer von denen wohl den größten Glauben hat oder wer das Glaubensbeispiel wohl am ehesten sei. Ich glaube, die meisten haben den Seiltänzer genommen und er sagt, nee, das ist der Bauer. Der Bauer sät aus. Und das, obwohl er nicht weiß, wie das Wetter wird. Der hat keine Ahnung, wie die nächsten Monate werden. Aber er sät aus, weil er zum einen die Erfahrung hat. Das ist bei Glaube auch schon mal wichtig, dass man Erfahrungen sammelt. Und wenn es die Erfahrungen anderer sind. Dafür ist Zeugnis geben ganz wichtig. Also die Erfahrung, wenn ich es in die Erde tue, dann wächst es. Und dann das Vertrauen, dass es tatsächlich wächst. Wenn er jetzt jeden Tag wieder nachguckt, bringt es nichts. Dann verdirbt das Getreide eher noch. Wenn er es einfach drin lässt und für die nächsten Monate, wenigstens Wochen, nichts zu sehen ist, das ist Vertrauen, das ist Glaube. Die Kornspeicher zum einen, zum Versorgen, dass man sich selber damit ausstattet, und tatsächlich dann auch, dass ich das Wort in mein eigenes Herz sähe. dass ich das Wort sähe in mein eigenes Herz und auch in andere Herzen. Obwohl ich noch nicht ausmachen kann, was dabei rauskommt. Aber das Tolle ist, bei Gottes Getreide ist die Ernte garantiert. Also bei den Samen, die wir aussäen, weiß man nicht, geht der Same auf, geht er nicht auf und alles Mögliche. Bei Gottes Wort ist es garantiert. Es ist sogar die Ernte garantiert. Nur nicht unbedingt uns. Und zwar in dem Sinn, die Ernte ist uns nur garantiert, wenn wir dranbleiben. Galater 6. Paulus sagt den Galatern, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also da ist dieses Definitive. Und das ist zum einen eine Drohung, weil er dann sagt, wer auf das Fleisch sät, der wird Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird das Leben ernten, glaube ich, heißt es dann. Also, auf das Fleisch säen heißt alles das, was aus mir herauskommt. Das, was ich aus meinem eigenen Intellekt, aus meinem eigenen Vermögen mache. Vermögen kann das Geld sein, Vermögen kann bedeuten das, was ich kann. Alles, was aus mir herauskommt. Meine guten Ideen, mein. Das ist am Ende zum Scheitern verurteilt, wenn Gott nicht seinen Segen gibt. Auf den Geist sehen, das bringt das Leben. Und aus dem Geist sehen, das bedeutet tatsächlich, ich nehme mich komplett raus. Ich tue nicht das, was ich partout will, sondern ich verlasse mich darauf, dass es Gott ist. Also natürlich, es gibt Gott, legt sein Anliegen in mich hinein und er schenkt mir auch durchs Gebet und so weiter die Weisheit, was ich machen soll. Also das ist nicht, dass ich nur, was mache ich nur, sondern dass ich schon mutig vorangehe. Aber dass ich sage, ich tue das nicht aus mir selbst heraus, sondern im Vertrauen darauf, dass Gott wirken muss. Und teile dann sein Wort aus. Weil ich weiß, sein Wort hat definitiv Kraft. Und dann sagt Paulus in Galater 6, Vers 9, so lasst uns nun nicht müde darin werden, Gutes zu tun. Und Gutes tun ist wiederum nicht einfach nur das, was ich selber als gut empfinde. Das kann das ganz Falsche sein, weil es nur aus mir herauskommt und nicht von Gott. Also lasst uns nicht müde darin werden, Gutes zu tun, denn am Ende werden wir dadurch den Segen ererben, wenn wir nicht nachlassen. Sagt Paulus übrigens, nachdem er erstmal die Kapitel vorher den Galatern gesagt hat, ihr könnt euch nicht auf eure eigenen Taten verlassen. Nicht auf das Gesetz, sondern auf das, was Jesus getan hat. Und aus dem folgt dann, dass wir durch den Geist leben und der Geist wirkt die gute Frucht. Und wenn wir Gottes Wort zutrauen, dass es tatsächlich die Frucht wirkt und dass wir es säen, die Kornspeicher, und dann bewässern, wieder mit dem Wort Gottes, und soweit wir es können, gehorsam sind im Glauben, ist die Ernte garantiert. Und zwar nicht eine kleine Ernte. Jesus sagt, es ist 30, 60 und 100-fach. Und das ist nicht unbedingt nur mathematisch zu sehen. 100-fach bedeutet auch, es ist das Maximum. Das meiste, was rauszuholen ist. Da sind wir manchmal zu bescheiden als Christen und sagen, nee, muss ja gar nicht so viel. Und an dem Punkt sagt Gott, sei doch dreist. Eltern möchten ihren Kindern gern so viel geben, wie es geht. Natürlich, bei Eltern und Kindern müssen manchmal noch ein bisschen aufpassen. Eltern und Großeltern und Kinder geht noch mal ein bisschen besser. Ein Pastor aus Amerika, den ich mir gerne höre, der sagt halt auch, man darf als Großeltern endlich das machen, was man den Kindern gern gemacht hätte, aber was nicht alles geht. Du darfst die Kinder voll mit Zucker packen und nach Hause schicken. Du darfst die Kinder beschenken, was es... Und dann wirklich... dass die Kinder aus den Vollen schöpfen dürfen. Noch ein nicht-biblisches Beispiel, aber das ist auch sehr schön. Kleiner Junge geht mit seinem Vater in den Laden. So ein alter Laden, ne, wo dann halt nur vorne die Theke ist. Und der Ladenbesitzer sagt zum Jungen, hier darfst du in das Bonbonglas greifen. Darfst eine Hand rausnehmen. Ist umsonst. Der Sohn guckt den Vater an. Der Ladenbesitzer wieder, ja, greif rein. Darfst eine Hand nehmen, ist umsonst. Und der Sohn guckt den Vater wieder an, bis irgendwann der Vater selber reingreift. Als sie dann zurückgehen, fragt der Vater, warum hast du nicht reingegriffen? Ja, Papa, du hast größere Hände. Und diese Dreistigkeit dürfen wir als Kinder Gottes haben. Wir dürfen tatsächlich sagen, ich will das Maximum haben von dem, was Gott mir geben will. Wenn Gott es versprochen hat, ist es falsche Demut, genau genommen ist es Stolz zu sagen, ich will nicht alles, was du mir gibst. Also nicht alles, was du mir versprichst. Wenn der Mann zu seiner Frau sagt, ich führe dich aus und das hier ist das ganze Programm, das wir machen können, und die Frau sagt nur, ich will nur das. Jetzt was will ich nur auf der Parkbank sitzen. Und hinterher beschwert sie sich dann drüber. Also ich meine, wenn es wirklich nur das ist, was sie gerade will und dann hinterher auch sagt, das war der schönste Abend und überhaupt. Aber wenn sie sich dann hinterher beschwert, da wäre noch so viel anderes gewesen. Fühlt sich der Mann jetzt total niedergedrückt. Also ich meine, der fühlt sich wahrscheinlich so schon ein bisschen, was nur Parkbank, ich hätte noch so viel anderes für dich. Aber so ist es, Gott möchte uns so viel schenken und er hat uns so viel versprochen. Und auf jede Gottesverheißung haben wir in Jesus schon das Ja. So, Kornspeicher. Und das obere und untere Bett Horon, das die feste Städte wurden mit Mauern, Toren und Riegeln. Hat die Städte ausgebaut mit Mauern. Es waren vorher lose Städte, die konnte man leichter angreifen. Aber jetzt wieder ein Schutz, wie ich vorhin gesagt habe, die Gnade kommt drumherum. Mauern sind wichtig. Und nur diejenigen, die etwas kaputt machen wollen, sind im Endeffekt eigentlich gegen Mauern. Also, natürlich, wenn es jetzt nur eine Mauer ist, wie die Berliner Mauer, die Leute einsperrt, ist unpraktisch. Das war aber auch wirklich eine Mauer, die halt gesagt hat, es darf keiner raus. Das ist eine Gefängnismauer. Wenn es aber eine Mauer ist ums eigene Haus herum, ja klar, logisch, die Familie soll ja nicht angetastet werden. Und die Mauern sind nicht einfach nur, damit man die Leute raushält. Es gibt immer noch eine Tür. So, auch bei den Städten, da gab es dann die Stadttore. Salomo hat die Städte ausgebaut, damit sie für den Fall der Fälle geschützt waren. Das machen wir oft auch nicht. Wir lassen uns nicht den Schutz Gottes geben. Wir leben einfach so ins Leben hinein, ohne die geistliche Waffenrüstung, ohne uns wirklich nochmal vorher bewusst zu machen, Jesus, ich brauche dich heute. Ohne in dem Bewusstsein zu leben, also wir schaffen es natürlich nicht immer permanent und auch die Angriffe vom Feind, der Feind greift uns permanent an. Aber wenn ich mich unter den Schutz Gottes stelle und das auch bewusst mache, dann hat der Feind tatsächlich weniger Gelegenheit, als wenn ich einfach nur so in den Tag gehe. Wenn ich in den Krieg spaziere, also jetzt den Krieg damals, ohne Rüstung, und mich trifft ein Pfeil, Pech. Wenn ich mit Waffenrüstung reingehe und der Pfeil trifft mich, ist immer noch eine gewisse Chance da, dass er durch die Rüstung durchkommt, aber wesentlich geringer. Und das sagt Paulus dann, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, wo, ich glaube, er sagt es beim Thessalonichern. Oder ist es Epheser? Kann ich gerade nicht sagen. Auf alle Fälle, keine Waffe, die gegen uns gerichtet ist, wird siegen. Das ist jetzt grob übersetzt. Ich habe es aus dem Englischen gerade her, deswegen. Da heißt es nicht, dass keine Waffe gegen uns kommt, aber dass keine Waffe erfolgreich ist. Zumindest nicht im Letzten. Auch das will Jesus bei uns machen. Er will uns ausbauen. Er will uns aufbauen durch sein Wort, eben auch dann durch geistliche Lieder, durch prophetische Rede. Alles Mögliche. Da dürft ihr gerne mal nachgucken im Neuen Testament, was alles mit Auferbauung zu tun hat. Und das hat dann im Endeffekt auch mit Gemeindebau zu tun. Weil es erstmal wichtig ist, dass man die Gemeinde vor Ort aufbaut, bevor man dann neue Leute dazu holt. Weil wenn die Gemeinde selber nur so in den Tag reinlebt und man holt neue Leute dazu, bringt nichts. Man muss erstmal das, was da ist, schon mal weiter aufbauen, dann geht's besser. So. Dazu Baalat und alle Städte mit Kornspeichern, die Salomo hatte, und alle Wagen- und Reiterstädte. Und alles, was Salomo in Jerusalem und auf dem Libanon und im ganzen Lande seiner Herrschaft zu bauen wünschte. Jetzt sind hier noch Wagen- und Reiterstädte erwähnt. Eine Stadt davon ist zum Beispiel Megiddo. Megiddo liegt an der größten Ebene, das ist die Ebene Megiddo. Und diese Ebene liegt an einem großen Berg, das ist der Berg von Megiddo, auf Hebräisch Har-Mageddon. Also wäre jetzt schon die griechische Aussprache. Har-Megiddo, auf Griechisch ausgesprochen, Har-Mageddon. Eine Riesenebene, da wird dann die Schlacht, die in Offenbarung 16 erwähnt ist, stattfinden. Die heißt auch Jezreel-Ebene. Total fruchtbare Ebene, aber eben auch wunderbar zum Kämpfen, bis ideale Schlacht fällt. Und dort hat Salomo auch Städte gehabt, extra für Reiter und Wagen. Es gibt Christen, die sind zu besonderen Dingen berufen. Es gibt auch Gemeinden, die sind zu besonderen Dingen berufen. Wir alle haben den Missionsauftrag. Aber wir alle haben nicht unbedingt den gleichen Auftrag, auf gleiche Weise auszuführen. Also die Reiter- und Wagenstädte, die haben nicht unbedingt immer nur geschafft, dass sie auch sich landwirtschaftlich versorgt haben. Da waren dann andere wieder zuständig. Und manchmal haben wir bei den Geistesgaben und auch wie Gott uns da halt ausgestattet hat mit Anliegen und allem, haben wir manchmal das Gefühl, nur so muss es sein. Also es gibt Richtlinien, also zum Beispiel mit dem Wort, das hat jetzt schon eher sein. Aber es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, nur das Diakonische und lassen dann die Mission hinten runterfallen. Andere Leute, jetzt wirklich als ganz krasses Gegenbeispiel, würden jetzt nur Mission nehmen, würden nur Leute zu Jesus bringen und danach lassen sie die Leute überlassen sie die Leute sich selbst. Leute, die dienen können, Leute, die eher was anderes machen. Und so sehen manche Leute nur ihre eigenen Sachen. Auch zum Beispiel politisch engagieren ist auch nicht unbedingt verkehrt für Christen. Und dann kenne ich aber manche, die sagen, alle Christen müssen das machen. Und dann, nee, das ist jetzt dein Ruf. Und es ist nicht verkehrt, wenn andere Christen das nicht machen. Natürlich schon wichtig, dass wir uns irgendwie auskennen, aber andererseits ist es noch wichtiger, dass wir uns auf den ausrichten, der uns vor allem schützen kann. Wenn wir das nicht machen, also weder das eine noch das andere, dann brauchen wir uns auch nicht hinterher wundern, wenn die Welt den Bach runtergeht. Aber wenn wir uns auf unseren Ruf konzentrieren, vielleicht tatsächlich auch politisch engagieren und gucken, dass christliche Werte in der Politik bleiben, oder dass wir erstmal sagen, nee, ich konzentriere mich ganz auf Gott, dass ich erstmal aufgebaut werde und die um mich herum. Weil dann kümmert sich Gott auch darum, dass wir geschützt werden. Aber beides kann wichtig sein. Also eben Wagenstätte und Kornspeicher. Wenn ich das eine nicht habe, nützt mir das andere auch nichts. Und dann kommt noch eben dieses, also in Jerusalem, auf dem Libanon, also die paar Städte, die er bekommen hat, und was er sonst noch alles wünschte. Also da ist noch wesentlich mehr. Alles Volk, das noch übrig war von den Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern, die nicht zu Israel gehörten, ihre Nachkommen, die im Lande übrig geblieben waren, die Israel nicht vertilgt hatte, die machte Salomo zu Fronarbeitern bis auf diesen Tag. Also, als Josua das Land erobert hat, hat er dann ja erstmal gesagt, so, wir haben jetzt grob alles erobert, jetzt macht ihr den Rest. Und Israel hat den Rest nicht gemacht. Und Gott hat dann gesagt, jetzt werden die euch zum Fallstrick, und was daraus kam, waren dann das Buch der Richter und dann Samuel und was mit Saul passiert ist und so weiter. Und was jetzt dann auch dadurch noch eigentlich hinter alles passiert, dass die Israeliten ständig wieder in Götzendienst fallen. Unter Salomo aber, sagt er jetzt, alle, die da sind, werden Fronarbeiter. Es war ein Fehler, die Völker nicht auszurotten oder wenigstens zu vertreiben. Klingt jetzt grausam mit dem Ausrotten, aber das habe ich. Bei Josua ist es dann genauer erklärt. Also vor allem, dass man radikal sein soll. Und Gott hat den Kanaanitern die Möglichkeit gegeben, in den Norden zu fliehen, zum Beispiel in den Libanon. Also die Möglichkeit zum Fliehen hatten sie. Jedenfalls den Fehler, dass sie die nicht ausgerottet haben, mit Stumpf und Stiel, die Fehler lässt Salomo jetzt für sich arbeiten. Ganz prominenter Vers, Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum, Luther hat besten übersetzt, eigentlich steht zum Guten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also auch das, was wir in Fehlern machen, wo wir nicht konsequent waren, das kann Gott immer noch für uns ordentlich rausarbeiten, wenn wir an ihm dranbleiben. Beispiel Josef, der... Ja, genau, richtig. Mist zu Dünger. Aus scheiße Bonbons, habe ich auch mal von jemandem gehört. Gott kann das Schlechte nehmen und es zum Guten umbauen. Und jetzt werden hier die, die eigentlich Israel zum Fallstrick werden sollen, die werden jetzt Diener Israels. Und so kann Gott unsere Fehler uns auch dienen lassen. Geht aber halt nur, wenn wir uns an ihn halten. Sonst werden uns die Fehler zum Fallstrick. Ganz wichtiger Unterschied, mit Gott arbeiten unsere Fehler für uns. Ohne Gott wird es zum Fallstrick. Mit dem Kreuz wird alles gut. Da, wo wir die Vergebung haben, kann sogar das, was wir uns selber eingebrockt haben, noch wieder für Gott zum Guten werden. Entweder macht er es ganz heil oder er zeigt, wie er da durchführt. Aber von den Israeliten machte Salomo keinen zum Knecht für sein Werk, sondern sie waren seine Kriegsleute, seine Obersten und Ritter und Hauptleute und seine Wagen und Reiter. Also, unsere Fehler lässt Gott für uns arbeiten, aber das, was gut ist, da macht er richtig was damit. Dort, wo wir im Glauben für ihn vorangegangen sind, wo wir uns an sein Wort halten, wo wir uns seinem Wort unterordnen, das lässt Gott weiterwirken. Wenn ich Angst habe und mir sagt, Gott hat uns aber nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, und dann gehe ich voran und mache das. Das ist ein Israelit. Wo ich sage, oh, ich habe Angst, versteck mich, das kann Gott immer noch gebrauchen, aber es ist einer dieser Fehler, die als Frondienste arbeiten müssen. Gibt es jetzt noch mehr Schichten dabei, aber das ist für mich heute wichtig. Und es waren 250 oberste Amtsleute des Königs Salomo, die über die Leute geboten. Und Salomo führte die Tochter des Pharao herauf aus der Stadt Davids in das Haus, das er für sie gebaut hatte. Denn er sprach, eine Frau soll mir nicht wohnen im Hause Davids, des Königs von Israel, denn es ist geheiligt, weil die Lade des Herrn hineingekommen ist. Salomo hat ja etliche Frauen aus fremden Nationen gehabt. Und zum einen ist ihm das zum Fallstrick geworden, es war ein Fehler, weil er sich von den Frauen hat verführen lassen zum Götzendienst. Jetzt hat das aber noch eine schöne andere Komponente. Und weil so viele Leute auf dem Fehler rumhacken, gehe ich mal auf die andere Komponente wieder. Salomo, der Davidssohn, heiratet die Tochter des Pharao. Das heißt, eine Frau, also der Pharao ist gewissermaßen der Weltherrscher. Wer ist der Weltherrscher eigentlich aktuell? Der Teufel. Der Sohn Davids hat eine Frau vom Weltherrscher sich geholt. Eine, die vorher Götzendienst betrieben hat. Und bringt sie zu sich ins Haus. Letztlich bringt er sie dann in ihr eigenes Haus. Er baut ihr ein eigenes Haus, aber erstmal, der Davidssohn hat eine Frau aus den Heiden. Also ein Bild für Jesus, der die Gemeinde holt. Jesus ist der ultimative Davidssohn. Und wir als Gemeinde sind zum Großteil aus den Heidenvölkern. Von denen, die vorher mit Gott nichts am Hut hatten. Von denen, die vorher mit Götzen zu tun hatten. Und wenn man unbekehrt aufwächst oder halt schon aus einer christlichen Familie geht, aber dann wieder abkommt und wieder zurückkommt, hat man auch mit Götzen zu tun. Horoskope und... Na, mir fallen die anderen Sachen alle gar nicht ein. Alles, woran ich mein Herz hänge, ist letztlich mein Gott. Wo ich zuerst hinrenne, wenn ich ein Problem habe, das ist mein Gott. So habe ich mitunter auch eigene Götter. Und Jesus macht aber das, er holt uns zu sich. Und jetzt natürlich sagt Salomo hier, okay, also wir machen schon einen Unterschied. Die kommt jetzt nicht in das Haus Davids. Warum? Weil Gottes Lade dort gewohnt hat. Sondern sie kommt in ihr eigenes Haus. Für uns gilt das jetzt nicht. Bei uns muss Jesus nicht sagen, die kommt raus aus dem Haus des Königs. sondern ganz im Gegenteil. Wir kommen hinein ins Haus des Vaters. In Johannes 14 sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten im Haus meines Vaters. Dort sind viele Wohnungen. Das habe ich jetzt ein bisschen falsch rum zitiert, aber alles drin. Und wenn ich hingegangen bin, euch Wohnungen zu bereiten, würde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, dass ihr bei mir seid. Das ist besonders im galiläischen Kontext so gewesen. Man hat ein großes Haus gehabt, mit Vorhof und allem drum und dran. Und wenn der Sohn geheiratet hat, hat er im Haus, also im Wohnbereich des Vaters, mit dem Vorhof und allem, hat er nochmal eine Wohnung gebaut für sich und seine Braut. Und wenn die Wohnung fertig war, wenn der Vater gesagt hat, jetzt ist die Wohnung fertig, dann hat der Vater zum Sohn gesagt, jetzt gehst du los. Der Sohn hat nicht gewusst, wann es losging. Die Braut auch nicht. Nur der Vater hat gewusst, jetzt ist die Stunde dran. Und jetzt, Sohn, gehst du los und holst deine Braut. Der Vater hat im Hintergrund alles vorbereitet. Aber der Vater allein weiß, wann es richtig fertig ist. Und dann geht der Sohn und holt seine Braut. Und das macht Jesus bei uns auch. Nicht, dass er uns partout nur ein eigenes Haus baut, sondern im Haus des Vaters baut er uns eine Wohnung. Wir haben kein extra Haus, wo wir dann draußen wohnen, sondern wir wohnen im Haus des Vaters. Mit anderen Worten, wir haben im Tempel unser Zuhause, im Tempel im Himmel. Von da an opferte Salomo dem Herrn Brandopfer auf dem Altar des Herrn, den er gebaut hatte vor der Vorhalle, wie es vorgeschrieben war, im Gesetz des Mose zu opfern, an jedem Tag, an den Sabbaten, Neumonden, an den Festen des Jahres, dreimal, nämlich das Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. Also jetzt, nachdem alles passiert ist, sagt Salomo, und jetzt halte ich mich richtig an die Opferordnungen. Jeden Tag. Das heißt, morgens um 9 Uhr, abends, in Anführungszeichen, um 15 Uhr. Dazwischen fanden alle anderen Opfer statt. Morgens um 9 Uhr ist die dritte Stunde des Tages, um 15 Uhr ist die neunte Stunde des Tages. Das sind die Eckpunkte, wann Jesus ans Kreuz kam und wann er gestorben ist. Jesus hat am Kreuz gehangen in der gesamten Zeit, in der die Opfer im Tempel dargebracht wurden, weil er damit auch nochmal gezeigt hat, in mir sind alle Opfer erfüllt. Also wenn es hier heißt, Salomo opferte dem Herrn, alles, also wie vorgeschrieben, das hat Jesus am Kreuz gemacht. Und dann an den Sabbaten. Das konnte Jesus nicht alles direkt so machen, wenn man so will, aber am Sabbat, das war direkt der Tag nach Karfreitag, auch gewissermaßen, ist auch ein Opfer. Da ist dieses eine Opfer, bei dem sogar die Priester den Sabbat brechen. Das war der Tag, an dem Jesus zwar geruht hat, aber dennoch in der Unterwelt den Dämonen gepredigt hat. Und hat dem Teufel gesagt, du hast jetzt keinen Anspruch mehr auf die Leute. Die gehören jetzt zu mir. Das Sabbatopfer ist nochmal ein besonderes. Ich habe jetzt die Opfertiere da nicht alle für im Kopf, aber das wäre nochmal, da kann man nochmal richtig tief einsteigen. Die Neumonde. Die anderen Völker haben zum Vollmond ihren Monat beginnen lassen. Israel sollte zum Neumond beginnen lassen. Einfach schon mal als Unterschied. Und jedes Mal, wenn ein Neuanfang ist, also jeden Tag kommen zwei Opferformen, ganz zum Anfang, ganz zum Ende, an jedem Sabbat, am Ende der Woche, einfach mal am Ende gucken, was habe ich alles gemacht? Okay, das kommt jetzt alles zu dir, Jesus. Am Neumond, wenn der Monat neu anfängt, zu sagen, das stelle ich jetzt alles unter deinen Opfer, Herr Jesus. Und an den Festen des Jahres, dreimal, das sind diese drei großen Feste, Passa, Ostern, das Wochenfest, das ist Pfingsten, und das Laubhüttenfest, das ist das Fest, bei dem der Tempel jetzt eingeweiht worden war, das ist im Herbst. Da kommt dann noch eine Erfüllung, richtig. An den Festen wurde auch geopfert, eben. Und symbolisch dann auch nochmal vor allem Passa, Jesus, unser Passalamm. Haben wir eben gesungen, siehst du das Lamm. Pfingsten wurden wir die Opferlämmer, weil wir jetzt selber uns als Opfer hinlegen sollen. Römer 12. Wir sollen eine Opfermentalität haben, aber eben nicht, dass wir sagen, oh, mir geht's so schlecht, sondern ich mache das jetzt für Jesus und für die anderen. Und dann kommt noch das Laubhüttenfest, wo gewissermaßen dann die letzte Ernte nochmal kommt. Aus Israel und den Heiden. Und alles ist wichtig, weil alles seine endgültige Erfüllung in Jesus hat. Bei den drei Wochen, bei den großen Festen ist es nochmal ein bisschen anders zu sehen. Jesus natürlich beim Passafest total, aber bei Pfingsten und Laubhüttenfest, da muss man gucken, von Jesus her. Das macht Salomo alles, weil es Jesus auch gemacht hat. Und er tut es bis heute. Offenbarung 5. Johannes ist im Himmel und er ist im Tempel. Er ist im Allerheiligsten, das plötzlich viel größer ist, weil plötzlich Myriaden von Engeln reinpassen. Es kommt diese Buchrolle mit den sieben Siegeln, die niemand öffnen darf. Das bedeutet, es ist niemand würdig, niemand ist blutsverwandt und unschuldig, dass er die Siegel öffnen könnte. Also, wer verschuldet war, da wurde das dann alles auf doppelseitig draufgeschrieben auf das Ding und dann wurde es versiegelt mit sieben Siegeln und nur wer würdig war, das heißt, der nächste Verwandte, der keine Schulden hatte, der durfte die Siegel öffnen. Und es durfte keiner. Und Johannes heult, weil ihm auf einmal, weil ihm dadurch bewusst wird erstmal, das heißt, niemand kann uns freikaufen. Niemand kann uns all das zurückgeben, was der Teufel uns geklaut hat. Und dann sagt eine Stimme zu ihm, weine nicht, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, zu öffnen das Buch und seine sieben Siegel. Und er guckt und sieht ein Lamm. Also der Löwe aus Juda ist gleichzeitig das Lamm. Und da heißt es von dem Lamm, wie geschlachtet vor Anbeginn der Welt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt da in Kapitel 5 ist oder ob es später in Kapitel 8 kommt. Auf alle Fälle, Jesus ist schon geschlachtet vor Anbeginn der Welt, also in der Ewigkeit noch geschlachtet, hinein in die Welt, dort am Kreuz gestorben, wieder raus, raus wieder in die Ewigkeit. Sein Opfer ist größer als Raum und Zeit. Sein Opfer umfasst alles und geht noch darüber hinaus. Und er bestellte die Ordnungen der Priester zu ihrem Amt, wie sein Vater David bestimmt hatte, und die Leviten zu ihrem Dienst, dass sie lobten und dienten vor den Priestern, wie es jeder Tag erforderte, und die Torhüter nach ihren Ordnungen, jeder in ihrem Tor. Denn so hatte es David, der Mann Gottes, befohlen. Das waren jetzt ein paar Kapitel in 1. Chronik, wo David alles sortiert hat, weil es ihm Gott so offenbart hat. Und wir haben tatsächlich gesehen, das findet sich im Himmel auch wieder und es findet sich darin wieder, wie die Priester dienen sollen am Opfer. Reinheit, Unreinheit, die sollen andere Sachen noch machen. Die Leviten dienen jetzt vor allem als Lobpreisleiter, um Gott auf andere Weise unter die Leute zu bringen. Und die Torhüter, um zu gucken, wer will rein und wer darf nicht. Ganz grob. Könnt ihr nachhören bei dem, was ich dazu erzählt habe. Ja, das ist immer praktisch, wenn man schon mal darauf verweisen kann. Und man wich in keiner Hinsicht vom Gebot des Königs über die Priester und Leviten, auch nicht bei den Schätzen. Die Schätze sind die Tempelschätze. Auch nochmal, das sind die Schätze, die im Himmel sind, auf die wir als Gemeinde aber Zugriff haben. All die geistlichen Segnungen, von denen Paulus in Epheser 1, Vers 3 schreibt, auf die wir Zugriff haben, durchs Gebet, sind unsere Schätze. Da dürfen wir hin, als Kinder Gottes, und uns dran bedienen. Wir brauchen bloß den Glauben, dass wir wissen dürfen, nicht nur Gott kann, sondern Gott will. Und den Glauben erarbeitet man sich in Anführungszeichen dadurch, dass man in der Bibel bleibt, dass man sich das Wort durchkaut, dass man das in sich hineinsät, das Korn, dass es dann aufgeht. Und man dann feststellt, ja, tatsächlich, ich habe das in Jesus und jetzt kann ich es mir nehmen. Habe ich auch was, also das war dann beim Tempeleinweihung, da kam das mit den Schätzen noch mehr. Ja, könnt ihr alles nachhören. So wurde das Werk, also wurde alles Werk Salomos ausgeführt von dem Tage an, da das Herrenhaus gegründet wurde, bis er das Haus des Herrn ganz vollendet hatte. Zu der Zeit zog Salomo nach Ezion-Geber und nach Elat am Ufer des Meeres im Lande Edom. Das ist dort, wo die Südspitze Israels ist, wo Israel heute auf das Rote Meer trifft. Und Hiram sandte ihm durch seine Leute Schiffe und auch Leute, die des Meeres kundig waren. Und sie fuhren mit den Leuten Salomos nach Ophir und holten von da 450 Zentner Gold und brachten es dem König Salomo. Also Hiram hat von oben vom Libanon Leute runtergeschickt. Die sind dann noch über Land dort runter nach Elat. Und dann nach Ophir, das ist wahrscheinlich Indien. Dass Salomo wirklich bis weit in andere Gegenden hineinfahren konnte mit Schiffen und hat noch mehr Schätze bekommen. Gott hat noch ganz andere Schätze für uns vorgesehen, die wir gar nicht kennen. Von den Schätzen erzählt er uns hier drin. Gold und Silber, ja, vor allem Zentner Gold, also lauter göttliche Schätze, die dürfen wir uns in diesem Leben auch schon nehmen. Natürlich haben wir sie im Himmel dann in unverfälschter Form, aber hier schon dürfen wir von den Heiden nehmen. Also nicht, dass wir es ihnen klauen. Also soweit ist Gott auch noch im Gesetz drin. Aber dass auf einmal die Schätze, die in der Welt sind, zu uns kommen, das kann sich tatsächlich auch im materiellen Segen zeigen. Kann. Aber nicht so, dass ich nur für mich selber lebe, sondern dass ich es weitergebe. Aber vor allem dann auch, dass Dinge, die in dieser Welt sind, dass die in Jesus plötzlich zu uns kommen. Also das lässt sich ein bisschen schwer beschreiben. Aber es findet sich an anderen Stellen auch. Die Israeliten durften von den Ägyptern Schätze holen. Die haben sie dann dafür benutzt, dass Gottes Reich weiter ausgebaut wurde, dass die Stiftshütte gebaut wurde. David hat von den Völkern drumherum die Schätze geholt für das Haus Gottes. Und so ist es auch, Gott holt uns von anderswoher Schätze, damit wir es in sein Reich investieren. Und dafür gibt es dann nochmal mehr und nochmal mehr und nochmal mehr, damit sein Reich größer wird, damit sein Reich mächtiger wird. Und wenn sein Reich größer wird, wenn sein Reich mächtiger wird, geht es auch uns besser. Trachtet zuerst nach seinem Reich, so wird euch alles andere zufallen. Das ist aus Lukas zitiert. Und direkt hinten dran, fürchte dich nicht, du kleine Herde, es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Also wir müssen uns nicht großartig anstrengen. Gott möchte uns das Reich geben. Und wir gehen im Glauben voran und stellen fest, auf einmal kriegen wir mehr als das, was wir gedacht hätten. Auf einmal kommen Schätze aus den Heiden heraus, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten. Und auf einmal sind wir reicher als vorher. Wie gesagt, nicht unbedingt materiell. Es kann sein, dass es einfach bloß so ist bei uns, wie es im Psalm heißt, der Arme kann leihen und hat immer noch übrig. Das ist schon auch ein materieller Segen, aber nicht, dass ich partout stinkreich werde. Kann sich mitunter trotzdem daran zeigen. Es kann sich daran zeigen, dass Gott sagt, du brauchst ein neues Auto. Jetzt glaub, dass du es kriegst. Und dass du es sogar schuldenfrei kriegst, dass du es einfach so kriegst. Das sind Schätze. Also wirklich, dass Gott versorgt im Alltag. Haus, Auto, Wohnung, was vorher in der Welt war und was dann aber zu uns kommt. Wieder zu seiner Ehre. Nicht einfach nur für uns, dass wir uns damit alles gut gehen. Auch wenn Gott uns Freude damit schenkt, wenn man ein Auto braucht, hat man die Freude dran, hoffentlich. Aber dass es für Gott ist, für sein Reich. Das ist so ein ganz enger Grat an manchen Punkten, aber das möchte uns Gott geben. Nicht einfach bloß, dass wir am Boden leben, sondern mit Jesus, mit dem ultimativen Salomo, können wir erleben, dass er uns reich macht. Geistlich reich vor allem, aber dadurch merken wir, dass wir immer und überall mit allem versorgt sind. Das beste Beispiel außerbiblisch ist Georg Müller mit seinen Waisenhäusern. Was da alles passiert ist, dürft ihr euch selber mal nachlesen. Oder angucken im Internet. Gibt es gute Videos bei YouTube. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, was du uns bei Salomo zeigst. Dass du uns auferbauen willst. dass du uns hineinbringst in dein Haus und dass in dir alle Opfer vollendet sind. Dass wir den Dienst in deinem Haus tun und dass du uns noch größere Schätze bringst, als die wir jetzt schon haben. Danke, dass du uns mit allem versorgst, mit allem, was wir nötig haben, mit allem, was du uns noch dazu schenken willst. Hilf du uns, dass wir es im Glauben annehmen können. Amen.